intelligente Menschen mit philosophischen Neigungen sollten nur nach dem wichtigen Ziel streben, dass selbst auf einer Wanderung vom höchsten Planeten Brahmaloka bis hinunter zum niedrigsten Planeten Patala nicht zu erlangen ist. Das aus Sinngenuss gewonnene Glück erlangt man im Laufe der Zeit ganz von selbst, ebenso wie man im Laufe der Zeit Krankheiten bekommt, obwohl man sie sich gar nicht wünscht. Erläuterung. Jedermann versucht überall durch verschiedene Bestrebungen die größtmögliche Menge an Sinngenuss zu erlangen. Manche treiben eifrig Handel, beschäftigen sich in der Industrie, in wirtschaftlicher Entwicklung, üben politische Vorherrschaft aus und einige gehen fruchtbringender Arbeit nach, um im nächsten Leben höhere Planeten zu erreichen und dort glücklich zu werden. Es wird zum Beispiel gesagt, dass die Bewohner des Mondes größere Sinnenfreude genießen können, da es ihnen vergönnt ist, Sumarasa zu trinken. Den Pitriloka, ebenfalls ein höherer Planet, erreicht man durch Wohlfahrtsarbeit. Es gibt also vielerlei Möglichkeiten, die Sinne zu genießen, entweder in diesem oder in dem Leben nach dem Tod. Einige versuchen, den Mond oder andere Planeten mit mechanischen Hilfsmitteln zu erreichen, da sie sehr begierig sind, zu solchen Planeten zu gelangen, ohne gute Werke zu tun. Aber das ist nicht möglich. Durch das Gesetz des Höchsten sind verschiedene Orte für verschiedene Arten von Lebewesen bestimmt, entsprechend den Werken, die sie getan haben. Nur durch gute Werke kann man, wie in den Schriften gesagt wird, Geburt in einer guten Familie, Reichtum, gute Erziehung und einen wohlgestalteten Körper erlangen. Wir sehen auch, dass jemand bereits im jetzigen Leben eine gute Erziehung, Geld oder körperliche Schönheit bekommt. In ähnlicher Weise können wir nur durch gute Werke in unserem nächsten Leben solch wünschenswerte Eigenschaften und Füllen bekommen. Andernfalls wäre es nicht möglich, dass zwei Menschen, die am selben Ort und zur selben Zeit geboren werden, völlig verschiedene Bedingungen ausgesetzt sind. Dies geschieht in Entsprechung zu ihren früheren Handlungen. All diese materiellen Umstände sind jedoch nicht von Dauer. Auch die Position auf dem höchsten Planeten Brahmaloka und dem niedrigsten Patala ist entsprechend unserem Tun veränderlich. Der philosophisch geneigte Mensch darf sich durch solch wandelbare Positionen nicht verleiten lassen. Er sollte versuchen, das immerwährende Leben der Glückseligkeit und des Wissens zu erlangen, welchen er niemals dazu gezwungen ist, wieder in die leidvolle, materielle Welt auf diesen oder jenen Planeten zurückzukehren. Leiden und gemischtes Glück sind zwei Erscheinungen des materiellen Lebens, die sowohl auf Brahmaloka als auch auf anderen Lokas auftreten. Sie werden im Leben der Halbgötter wie auch im Leben der Hunde und Schweine erfahren. Die Leiden und das gemischte Glück der Lebewesen sind von unterschiedlichem Grad, von verschiedener Qualität, doch niemand ist von den Leiden Geburt, Tod, Alter und Krankheit frei. In ähnlicher Weise ist jedem ein gewisses Maß an Glück bestimmt. Niemand kann mehr oder weniger von diesen Dingen durch persönliches Streben erlangen. Selbst wenn man sie erlangt, können sie doch wieder verloren gehen. Man sollte daher nicht seine Zeit mit solch belanglosen Dingen verschwenden, sondern nur danach streben, zurück zu Gott zu gehen. Das sollte die Lebensaufgabe eines jeden sein. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimade Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasate Devam Gauravani Pacharine Nivase Sasunyavari Paskatyari Zatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Tatyeva heta prayate takovida nalapyate astramatam upayada kalapyate sukavadan yata sukam kalena savatra gaviramasa. Wirklich intelligente Menschen mit philosophischen Neigungen sollten nur nach dem wichtigen Ziel streben, dass selbst auf einer Wanderung vom höchsten Planeten Brahmaloka bis hinunter zum niedrigsten Planeten Patala nicht zu erlangen ist. Das aus Sinngenuss gewonnene Glück erlangt man im Laufe der Zeit ganz von selbst. Ebenso wie man im Laufe der Zeit Krankheiten bekommt, obwohl man sie sich gar nicht wünscht. Krishna bewusstes Wissen verfolgt immer ein Ziel. Dieses Ziel ist Krishna-Bewusstsein. Womit auch immer sich ein Devotee beschäftigt, sein Ziel steht fest. Und somit wird er sich auch auf ganz besondere Art und Weise mit einem Thema befassen. Zum Beispiel dieser Körper ist ein Thema, mit dem sich jeder in dieser Welt befasst, weil er eigentlich mit diesem Körper als Vehikel verschiedene Ziele in dieser Welt erlangt. Selbstverwirklichung muss in Kooperation mit dem Körper ausgeführt werden, jedenfalls solange man noch nicht auf einer Stufe ist, wo man völlig unabhängig von dem materiellen Körper ist. In der ganz besonders fällt dieses Thema oder dieser Punkt auch im 11. Kanto des Srimad Bhagavatam, wo ein Avadhuta Brahmana, eine selbstverwirklichte Seele, einem König Unterweisung gibt. König Yadu geht durch den Wald hindurch, durch der Zusammenhang, und ist auf der Jagd, soweit ich mich erinnern kann, als plötzlich aus dem Busch heraus eine Persönlichkeit tritt, mit einer sehr hellen Ausstrahlung und einer ehrfurchtsgebietenden Präsenz. König Yadu sieht ihn an, dass er eine selbstverwirklichte Seele ist. König Yadu kommt aus der vedischen Zivilisation und kann das bestimmten Merkmalen sehen. Und dann fragt er diesen Avadhuta Brahmana, der also fernab von allen Menschen, also fernab der menschlichen Zivilisation lebt im Wald, fragt er ganz natürlich, wie wohl jeder von uns fragen würde, wo kommst du her, was machst du, und solche Kennenlernfragen. König Yadu, Kennenlernfrage ist aber ein bisschen anders. Er fragt nicht, was machst du, wo gehst du arbeiten, oder was ist deine Passportnummer, nicht? Sondern er fragt, sag mal, woher hast du diesen Zustand des spirituellen Lebens erlangt, den ich dir einfach von der Physik, also vom Äußeren ablesen kann. Das ist das Geheimnis deiner Erläuterung. Darauf antwortet ihm dieser Avadhuta Brahmana: Ich habe von 24 Gurus gelernt. Von 24 Gurus meinte. Und es wird in der Folge sehr interessant zu hören, wie er von Dingen lernt, die auch ein Materialist betrachten würde, von denen er aber nichts lernen würde. Zum Beispiel, was lernt der Materialist von der Erde? Dass sie schwarz ist, höchstens, aber nicht mehr. Oder was würde ein Mensch, der Mathe leben lebt, vom Wasser lernen? Dass es fließt und zu kalt ist, um einen Dusch zu nehmen. Was würde der Materialist von dem dem zunehmenden und abnehmenden Mond lernen? Dass er durch Flut beeinflusst. Und so weiter und so fort. Der aber du top, oder was würde der Materialist von einer Prostituierten lernen? Verschiedene Lebenslagen, sonst würde er gar nicht zu ihr hingehen. Nicht, so. Oder was würde der Materialist vom Körper lernen? Dass man viel essen sollte, um gut zu bleiben. Oder gut nicht. So, der Avaduta Brahmana hat von der Erde Toleranz gelernt. Denn obwohl so viele unwissende Menschen über sie hinweggehen und so viel Unheil, Kriege anzetteln, dass die Erde mit dem Blut von grausam getöteten Menschen durchtränken, ist die Erde dennoch tolerant und gibt allen Halt. So sagt er, sollte auch, das habe ich gelernt, einfach nachsichtig zu sein und tolerant zu sein. Schaut euch die Erde an, in welchem Maße sie es praktiziert. Sie ist mein Guru, sie hat das völlig verlebt. Dann, was hat er gelernt vom Wasser? Das Wasser, wenn man an einem Bach sitzt, fließt das Wasser und hat einen sehr beruhigenden Ton. Ich möchte euch empfehlen, wenn ihr, wir haben hier ein kleines Bettland, hört es euch, es ist ein sehr angenehmer Ton. Es heißt in der vedischen Architektur, man sollte möglichst sein Haus an einem fließenden Gewässer errichten. Oder wenn man das nicht kann, an einem See. Weil das Wasser ein sehr schöner Eindruck auf das Lied oder das Bewusstsein hat. Ein Plan ist später einmal ein kleines Bächlein des Hauses, wie gedacht, eines von vielen Schlägen. Also nicht, das würde ein bisschen außergewöhnlich und schön werden. Es ist ein sehr, Wasser ist in seelischer Architektur sehr wichtig, auch im Haus tut man gerne einen kleinen Innenhof einrichten, einen kleinen See oder Teich oder Springbrunnen. Es gibt da verschiedene Dinge. So, der Avaduta Brahmana hat vom Wasser gelernt, stets angenehm zu sprechen. Dass Missgunst und Hass und verklemmte Mentalität, all diese Dinge sind an der Tagesordnung in der Materie. Deswegen sollte man zum Wohle anderer sprechen, wie das Wasser. Von der Arbeit ist das vom Wasser gelernt. Vom zunehmenden und abnehmenden Mond hat der Avaduta noch etwas anderes, sehr Schönes gelernt. Der Mond scheint voller zu werden, wenn er zunimmt. Und er scheint schmäler zu werden, wenn er abnimmt. Doch eigentlich ist der Mond von diesen unterschiedlichen Transformationen oder nicht Transformationen. Was? Belichtung. Von den unterschiedlichen Belichtungen nicht ja in der Essenz gestört. Da ist immer ein Planet, der da irgendwo sich so befindet. So, und sagte der Avaduta Brahmana, ist es mit der spirituellen Seele. Und es scheint so zu sein, als würden Wachstum und Verfall in dieser Welt stattfinden. Doch das betrifft nicht die Person, sondern nur den physischen Körper. Ähnlich so wie Zunehmen und Abnehmen des Mondes nicht den Mond betrifft, sondern eine Belichtungsangelegenheit ist. Ne? Mit der Sonne nicht zusammen. Das ist, jetzt möchte ich euch ein bisschen lernen, was hat er wohl von der Prostituierten gelernt? Die Prostituierte stand an der Stadttor und erwartete in der Nacht ein Freier, der mit ihr das Bett erreichte. Doch es war irgendwie ein Festival oder so, und die Menschen waren in dem Augenblick nicht interessiert, obwohl sie wirklich auffallend sehr gemacht waren. So, die Prostituierte merkte, wie sie bei jedem Mann, der vorbeikam, Erwartungen legte. Ach, das ist mein Liebhaber,
merkte, wie sie immer enttäuschter wurde, weil sie immer wieder Erwartungen in die Passanten hineinsteckte, die enttäuscht wurden. Schließlich am Morgen, es war 2 Uhr, sie hatte die ganze Nacht gewacht und kein Auge zugedrückt und war also plötzlich immer wieder von Erwartung und Frustration geduscht worden, wie eine Wechseldusche von Heiß. Merkte sie, wie sie im Grunde genommen sehr verlor an menschlicher Qualität, nicht an Lebensqualität. Sie war also sehr, sehr abhängig geworden und sehr, ja, abhängig von Glück und Liebe. Ihr könnt euch das, glaube ich, gut vorstellen, was sie gefühlt hat. Die sind ja, Prostituierte sind meistens Personen, die ein sehr hohes Gefühlsleben haben, dass sie immer wieder dann 5 Minuten kurz abstellen. Aber sie sind sehr, sehr oft immer sehr emotional reiche und auch problematische Lebenszeiten. So, sie merkte, wie sie durch ihre Meditation über Männer, also in diesem Fall über ihre Profession und über den Erfolg, das nämlich sie für die Nacht Geld verdiente, völlig abhängig war und immer an sie wirklich nicht gut ging. Und so dachte sie, ich habe die Nase voll damit, so will ich mein Leben führen, als Sklave von den Umständen. In ihr kam eine solide Verwirklichung auf. Oh, ich sollte mal in den nächsten Jahren von Angelia ansehen. Und sie wurde dann ein großer große Seele. So, der Avaduta Brahmana hatte sie beobachtet, weil er dachte, irgendwas werde ich bestimmt auch von dieser Person lernen können. Er ging nicht zu ihr hin, sondern schaute, was kann ich von der Person eigentlich lernen? Und er lernte von ihr nicht abhängig zu sein von Erwartungen. So, das Letzte ist der Körper. Der physische Körper lehrte den Avaduta Brahmana die Vergänglichkeit des Matsya und Daseins. Aber obwohl der physische Körper vergänglich ist, so merkte er, lege ich doch durch die Handlung, die ich in diesem Körper ausführe, meine Zukunft fest. Und er gebraucht in seiner Erläuterung das Beispiel des Baumes. Der Baum, wie soll ich mich ausdrücken, der Baum ist für gewisse Zeit da, um dann umgeholzt zu werden. Er erzeugt jedoch Früchte, die Kerne, nicht? Kerne sind die Samen. Durch die er sein Dasein sozusagen weiter in die Zukunft verpflanzt. Nicht? Er mag umgeholzt werden, aber die Apfelsamen werden auf neue gesät und geben den Anlass für die Entstehung eines neuen Baumes. Genauso wird unser physisches Dasein beendet werden. Unser Dasein als Frank oder Michael oder Hardy oder Milano, und so weiter und so fort, wird beendet sein. Doch unsere Tätigkeiten, die wir ausgeführt haben, sind wie Samen, die entstehen und ein neues physisches Dasein, eine neue physische Verstrickung stehen lassen. Deswegen der ersten vedischen Philosophie, sehr darauf geachtet, dass die Tätigkeiten ausführen. Und wir als Transzendentalisten, wir sprachen da gestern schon drüber, sind sehr bedacht, eben materielle Tätigkeiten einzustellen, um keine neue materielle Existenz zu erfahren. Und hier heißt, wirklich intelligente Menschen mit philosophischen Neigungen sollten nur nach dem wichtigen Ziel streben, dass selbst auf einer Wanderung vom höchsten Planeten bis hinunter zum niedrigsten Planeten nicht zu erlangen ist.
der aus Sinn, das aus Sinngenuss gewonnene Glück, also materielles Glück, erlangt man im Laufe der Zeit ganz von selbst, also durch die Karma. Ebenso wie man im Laufe der Zeit Krankheit bekommt, obwohl man sie sich überhaupt nicht wünscht. So, der aufmerksame Zuhörer macht an dieser Stelle Fragen. Schön, das war eine schöne Geschichte. Das war interessant zu hören, aber es hieß doch zwischen der Bewusstsein oder dieses Thema. Was hat denn das damit zu tun? Die Antwort, die ich geben möchte, ist, dass auf der gottgeweihte Astrologie in einer anderen Weise anwendet, als es ein normaler Mensch tun würde. Ich möchte heute nicht eine technische Erklärung geben über die Position der Sterne, was wir auf unser Leben auswirken. Wen das interessiert, gerade dieses Thema verdient einen gewissen Prozentsatz des Interesses schon, der sollte sich an einen Experten wenden, hat man aber verbucht, der sich sehr gut in diesem Sinne auskennt. Ich möchte also nicht über, sagen wir einmal, den Jyotish-Shastra sprechen, oder Jyotish, nämlich die Kunde der Leuchtkörper, die in den Vedas sehr interessant ausgeführt wird. Ich möchte jedoch über die Anwendung von diesen Dingen, von solchen Wissen sprechen, im Leben eines Devotees. Ein Devotee versteht die Dinge Kraft seines spirituellen Wissens auf eine bestimmte Art und Weise und lernt auch von ihm auf eine bestimmte Art und Weise. Eben wie der Avadhuta Brahmana, der zu Schlussfolgerungen kam, die also nur jemand erreicht, der bereits im spirituellen Leben irgendwie Halt gefunden hat. Sonst würde, also die meisten Menschen lernen von Prostituierten was anderes als das, nicht? Also, das würden sie ja nicht aussuchen. So, ich finde es einfach ein sehr faszinierender Punkt. So, was lernen wir von der Astrologie? Was lernen wir, ich möchte die Frage weiter noch richten. Was lernen wir von dieser Welt und aus dem Erkenntnis, dass wir eine Beziehung zu dieser Welt haben? Zunächst einmal, ein guter Astrologe ist in der Lage, nur anhand des Geburtsdatums Genaues auszusagen über die, den Charakter eines Menschen, über die Schwierigkeiten, die er zu überwinden hat in diesem Leben. Und er kann zu einem gewissen Teil auch berechnen, was die Zukunft eines Menschen wohl mit sich bringen wird. Also Astrologie wird aus diesem Grunde als feinste aller materiellen Wissenschaften betrachtet, weil sie uns verhelfen kann, einen Standort zu finden in dieser materiellen Welt, nämlich unsere Situation im Hier und Jetzt. Unsere bedingte Situation im Hier und Jetzt. Sie kann uns Aussagen geben und über unseren physischen Körper, mögliche Schwächen, die in ihm auftreten könnten, auch Schwächen, die auftreten. Sie kann uns, wie soll ich mich ausdrücken, informieren über charakterliche Stärken, die wir haben, aber auch das Gegenteil davon, wo wir ein bisschen schwach sind und entwicklungsbedürftig. Und insofern kann sie uns, wie gesagt, da eine große Hilfe geben. Letztendlich jedoch benutzt der Krishna-bewusste Astrologe dieses Wissen nicht dazu, oder derjenige, der es hört, um jetzt also zu wissen, gut, so bin ich dran, jetzt lass mich das ausnutzen, um mich gut einzustellen auf ein möglichst ausführliches Leben in materieller Sinne Freude.
In der weltlichen Astrologie, Leute, die zu einem weltlichen Astrologen gehen, sind in der Lage, versuchen das auszunutzen, um sich halt einzustellen und dann sich zu genießen. Also es gibt ja in diesen Zeitschriften, da wird das so richtig klar, was man mit weltlicher Astrologie bewirken möchte. Nicht? Also in diesem Monat fangen Sie besser keine geschäftlichen Unternehmen an, denn das wird nicht. Oder eine Partnerschaft, eine heiße Partnerschaft ist in sich in diesem Monat. Legen Sie Ihre Schüchternheit ab und kaufen Sie Blumensträuße. Sie haben Erfolg. Das steht in den Sternen geschrieben. Und so weiter. Vorsicht, Witter, du kommst in diesem Monat an einen Feld, den du nicht ausgemacht hast mit deinem Geweih. Nicht so? So wird es praktiziert. Im Krishna-Bewusstsein sind wir eigentlich nur, benutzen wir die Astrologie nicht für materielle Befriedigung. Wir benutzen überhaupt nicht Wissen, was in den Vedas wirklich in reicher Fülle zu erhalten ist, für materielle Sinnbefriedigung. Es heißt hier nämlich, dass das aus Sinngenuss gewonnene Glück im Laufe der Zeit kommt, ganz von selbst kommt. Ebenso wie im Laufe der Zeit Krankheiten kommen. Das läuft ab, das geschieht auf eigene Art und Weise. Was jedoch Astrologie, wozu es uns helfen kann, ist Schattenarbeit zu betreiben. Das heißt, unsere Schwierigkeiten, an denen wir arbeiten können und die wir zu überwinden haben, zu verstehen. Nun, im Krishna-Bewusstsein kann man dies auch auf andere Art und Weise machen. Ein Vaishnava benutzt im Allgemeinen nicht die Astrologie dazu, sondern eröffnet sein Herz einer selbstverwirklichten Seele oder einem fortgeschrittenen Devoti und befragt ihn um einen Rat. Denn der fortgeschrittene Devoti hat schon die Wege gemacht aus dem Tamasim, aus dem Schatten ans Licht, aus der Dunkelheit ans Licht, oder er ist zumindest auf dem Weg dahin. Und ihm sind bekannt, was für Hürden es gibt, und vor allen Dingen weiß er aus den Vaishnava-Schriften und von seinem eigenen Spiritualmeister, wie Hürden zu überwinden sind. Was kann man tun, wenn man von Glücht geplagt wird? Was kann man tun, wenn man wenn die Gedanken so gestört sind wie eine Horde wilder Pferde, die unsystematisch durcheinander laufen und keine Richtung haben. Was kann er tun, wenn er keinen Wohlgeschmack hat an den spirituellen Praktiken? Dazu gibt es Informationen, die durch die Jahrhunderte praktisch, so als praktisches Hausmannswissen könnte man fast sagen, heruntergereicht werden. Etwas, was einem Krishna-Bewussten, was einem Astrologen nicht immer sehr, sehr einfach fällt. Deswegen, wenn man sich um Astrologie beschäftigt, muss man unbedingt sehen, dass man zu einem gottesbewussten Menschen kommt, der weiß, wie man aus der Verstrickung ins materielle Dasein auf spirituelle Weise, wie man die lösen kann, die Verstrickung. Das ist sehr, sehr wichtig. Einen materialistischen Astrologen aufzusuchen, ist sehr schädlich, weil er uns nicht die richtige Sicht geben kann, wie wir dieses Wissen anwenden können. Er kann uns mehr oder weniger nur Wissen geben, wie wir uns weiter mit der materiellen Natur befassen und weiter unser Bewusstsein nicht auf Krishna, also richten, sondern auf diese materielle Energie. So, um das Bewusstsein auf Krishna zu richten, reicht nicht auf, seien Sie in diesem Monat ein bisschen gottgläubig und gehen Sie in die Kirche, weil alles elektrisch in den Kühlern stürzt, das ist einfach aufgehoben. Das reicht nicht aus. Spirituelles Wissen ist nicht
eine Geschichte von einem Krishna-bewussten Astrologen erzählt. Sein Name ist Sarabhya. Diese Geschichte wird von Silamatacharya ursprünglich erzählt und von Chaitanya Mahaprabhu aufgegriffen, der sie in seiner Unterweisung für Rupa oder Sanatana Goswami, eine der beiden, erzählt. Diese Geschichte geht so. Es gab einmal einen Mann, wie jede schöne Geschichte anfängt. Dieser Mann war ganz entsetzlich verarmt. Er war in die Fremde gegangen und seine Eltern waren in seiner Abwesenheit gestorben und als er zu Hause kam, abgerissen von der, also verarmt von der Reise, fand er seine Eltern nicht mehr auf. Er hatte jedoch, nun, er war hilflos. Nicht irgendwie muss man ja irgendwas, ein Klein muss man ja haben, es sei denn, man hat Krishna. Ging zu diesem Astrologen, sagte, also bitte sage mir etwas über mein Leben. Und habe ja kalkulierte. Du bist ein reicher Mann. Ja, der Arme. Schön wär's, aber schau dich mir an, ich meine, bist du normal in der Rechnung? Ja, das ist kalkuliert. Nein, nein, du bist ein reicher Mann. Deine Eltern haben dir einen großen Schatz hinterlassen, der unter dem Hause liegt und auf dich wartet. Ich weiß es genau. Sei aber vorsichtig, wenn du versuchst, den Schatz zu graben, dann komm nicht vom Westen. Vom Westen ist ein Geist, der dich stören wird. Komm auch nicht vom Süden, denn da ist ein Westennest. Wenn du da reinstichst, werden sie agitiert werden und dich anfangen zu stechen. Komm auch nicht von Norden. Da lauert eine gefährliche Schlange auf dich. Die wird dich verschlucken. Grabe von Osten. Dann wirst du dich halt verlassen. So, Oder? Dies ist eine Analogie. Sarabhya ist so viel zu weit. So, jetzt. Also ich bin mir sicher, Paramatma, Sarabhya ist die Überseele und der spirituelle Meister ist eine Doppelfunktion. Es heißt, die Überseele arbeitet mit dem spirituellen Meister zusammen und gibt dem spirituellen Meister Inspiration, wie er seinen Schüler anleiten kann. Der arme Mann sind wir. Jeder Einzelne von uns. Und jede Einzelne auch. Das ist praktisch eine Logikperson. Die Eltern, zu denen wir im Augenblick keinen Zugang haben, so wird das Beispiel nicht gebraucht. Der Schatz ist Krishna geworden. Unser ewiger Schatz, unsere ewige Erbschaft, das, was für uns zurückgelassen ist. Aber um Krishna-Bewusstsein zu erlangen, braucht man die richtige Annäherungsweise. Wenn man von einer verkehrten Seite das anfasst, wird man nicht erfolgreich sein. Um das Ziel des Lebens zu erlangen, das ist, was der Astrologe sagte, ist es nicht richtig, wenn man den Pfad vom Westen an, jetzt, Westen, den Pfad vom Westen nimmt, nämlich den Pfad des Dhyanakandas oder der intellektuellen Spekulation,
Wir können uns nicht durch unsere eigenen... Roland, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, den bitte zumindest vor dem Tag, was danach passiert, wieder ein bisschen in Spanien. Wenn wir durch eigene Bemühungen, durch eigene Überlegungen, durch eigene Hirngespinste versuchen, den Pfad des wirklichen Lebens zu gehen, werden wir nicht sehr weit kommen. Unser Geist, unser Denken, wird uns den Zugang verwehren. Genauso wie jemand, der versucht, an einem Geist vorbeizukommen, nicht einen richtigen Geist. Versuchen uns den Zugang zu verwehren, zu versperren. Der Pfad von Süden ist auch nicht geeignet. Warum? Naja, dort ist ein Westennest. Dieses Westennest steht stellvertretend für den Weg fruchtbringender Arbeit oder materieller Tätigkeiten. Wir können nicht durch materielle Tätigkeiten wie zum Beispiel Schaffenschaft von heute bauen. Da können wir durch diese materielle Entwicklung können wir nicht das Ziel des Lebens erlangen. Das besondere Hindernis hierbei sind die Westen, nämlich die anderen Materialisten, die ebenfalls genießen wollen. Wenn ihr mal seht, die Westen nach dem Honig geht, die sind nicht eine homogene Masse, die also wieder zielstrebig ist, die kooperativ verfolgen, die schubsen sich und stechen sich und so weiter. Also die Gemeinschaft von Materialisten, die mit materiellen Tätigkeiten beschäftigt sind, ist manchmal recht störend, wie halt das hineingeraten in ein Westennest. Ich glaube, Milan, das kannst du bestätigen. Nicht? Das kann man dazu sagen. Dieses materialistische, so kann man das Ziel des Lebens nicht erreichen. Das ist nicht so möglich. Den Weg von Norden, wo die Schlange lauert, ist der Weg des mystischen Yogas, wo man bemüht ist, eine bestimmte Kraft, die Kundalini-Shakti aus dem niedrigsten Chakra, dem Muladhara-Chakra, zu erwecken. Die ist eine Kraft, die die Wirbelsäule hochkommt und ich möchte hier kurz bewirken, es scheint fast diese Kraft wird mit einer Schlange symbolisiert, die sich so hoch findet. Es ist interessant, dass die moderne Medizin, also nicht die moderne, überhaupt die Medizin, das gleiche Symbol verwendet. Da wird nicht wahr. Wie nennt sich dieses Symbol eigentlich? Wie bitte? Ironstab? Ja, das ist der Aeron. Iron? Aaron, ach so, dein Dialekt ist der Aaron.
Der kommt immer als Testament, der Esculap.
Der Esculap. Es ist der Esculap. Ja, Stab, oder? Dora Chandra war Heilpraktiker, also unter Fantasie, oder uneingeschränktes Vertrauen schenken. Der Esculap. Wer ist denn Esculap? Der Esculap-Stab, da gehen diese Schlangen, die sich so gegeneinander winden. Das ist, die Römer haben es von, ihre Sprache letztlich hat Ursprünge im Sanskrit. Hier ist der, sozusagen ein kleines Verständnis von dieser Kraft, aber ich glaube, in der modernen Wissenschaft ist das einfach nur so übernommen worden und die haben eigentlich keine große Ahnung. Das ist eine feinstoffliche Kraft, die man erweckt und die mit sehr viel Energie versorgt. Nun, der Yogi versucht letztendlich durch die höheren Chakras zu erreichen, indem er dazu die Kundalini-Kraft benutzt und versucht auch dann zur Zeit seines physischen Dahinscheidens, also wenn er diese Hülle aufgibt, durch ein ganz bestimmtes Chakra, was sich hier oben befindet, mit Hilfe dieser Kundalini-Kraft den Körper zu verlassen.
dem Pfade des mystischen Yogas, wo man mit diesen Kräften umgeht, die man erweckt, sind große Gefahren. Auch zum Beispiel bei diesem Weg, wo man den Körper verlässt, obwohl das wird heute kaum ein möglich sein. Es gibt so ein paar Geschichten über Tantra, so ein paar moderne New Age Sachen, aber man bezweifelt, dass die Kundalini-Kraft wirklich entwickeln. Man sollte damit nicht rumexperimentieren. Es gibt Leute, die sagen, sie hätten die Kundalini-Kraft und nicht schütteln dann immer so von dieser Kraft. Ich habe da einen Inder, der hat mir das mal vorgemacht. Der hat sich plötzlich so gemacht und plötzlich gibt das da und er sagt, spüren Sie mich. Und ich habe ihn angepackt. Und da war keine Muskelaktivität zu verspüren. Nicht? Es war eine. Das ist nicht das Ziel von diesen Dingen. Nun, wenn man das damit rumspielt, mit diesen Sachen, dann hat man große Gefahren. Man sollte nicht mit diesem Spiel, sonst wird es einem wieder Zauberlehrling in Goethes Gedicht geben, nicht, der die Kräfte, die er rief, nicht mehr bezwingen konnte. Das ist meistens, was man sieht. Leute, die damit experimentieren und von Leuten, von denen, von solchen sogenannten New Age Sachen, da man so flüchtiges Wissen von bekommt, das richtet Schaden an bei denen. Die werden emotional gestört und irgendwas verschiebt sich dann nicht und es ist nicht möglich, richtig zu funktionieren in dieser Welt. Das ist sehr, 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 sehr gefährlich. Selbst fortgeschrittene Yogis, wenn die hier sind und also jetzt dabei sind, die hier hinzukriegen, also die werden sich nicht so anstrengen, wenn sie so fortgeschritten sind. Sehr oft passiert es so, dass wenn die Kraft hier hochgeht und sie sind gerade im Begriff, den Boden zu verlassen, dass die Öffnung in diesem Bereich nicht richtig versiegelt worden, auf feinstofflich, weil das Ganze da rausschießt durch. Das ist denn, dann haben sie umsonst gespielt für viele, viele Jahre, um diese Kraft zu wenden. Sehr oft geschieht das auch auf der fortgeschrittenen Stufe. Sehr, sehr gefährlich. Also deswegen die Schlange, die noch. So, jetzt kommen wir natürlich zum Osten, der letzten Himmelsrichtung. Es gibt dort der Pfad, den Zavagya empfiehlt, ist der Pfad, wie könnte es anders sein, des Bhakti-Yoga, des Krishna-Bewusstseins. Dieser Pfad führt uns führt uns zurück zu Krishna, indem durch diese spirituellen Sadhana, also durch diese spirituellen Vorgänge, das Bewusstsein mehr und mehr geläutert wird von all dem, was uns hindert, im Krishna-Bewusstsein Fortschritte zu machen. Bhakti-Yoga jedoch ist mehr als nur, sagen wir, eine Bewusstseinsreinigung. Bhakti-Yoga bedeutet letztendlich, Zuflucht zu finden bei Krishna. Und das ist, was ihn von allen diesen drei genannten Wegen unterscheidet. Es gibt ich möchte jetzt nur mal einen Vergleich zu den Yoga-Faden an. Bei Katzen geht das irgendwie. Gut, die haben die entscheidende so eine Flexibilität in der Kragenweite. Die starke Mutter trägt das Schwäche. Ist viel sicherer. Hier kommt es nämlich auf die Kraft des Kräftigen an. Da kommt es auf die Kraft des Schwachen an, die nicht da ist. So, im Bhakti-Yoga-Pfad wendet man sich an Krishna und Yoga heißt ja Verbindung, das wissen wir alle. Und dadurch, dass man bei Krishna Zuflucht sucht, ist man praktisch auf eine andere, kommt man auf eine andere Ebene. Ein anderes Beispiel, was ich euch noch geben möchte, was Prabhupada einmal gab. Ein Mensch, Mensch kann aus eigener Anstrengung, das wird schon mal Paripani, ein Mensch kann aus eigener Anstrengung sich in bestimmter Weise, schneller Weise fortbewegen, durch, eben durchs Paripani. Nicht mit 10 Gang scheitern. Kriegt er eine bestimmte Geschwindigkeit. Na, wenn er jedoch bei einem schnelleren Transportmittel Yoga erreicht, oder Yukta heißt verbunden ist, nicht? Wenn er verbunden ist mit einem Porsche, nicht, und da festhält, dann kommt er leicht nach 200 Stundenkilometer. Das ist vielleicht, ist das möglich? Das war vielleicht nicht ganz so schnell. Nicht? Bleiben wir mal bei 110. Der Bhakti Yogi, das ist jetzt wichtig, kommt durch die Verbindung mit Krishna zu Erfahrungen, die er durch Krishna hindurch macht, durch Krishnas Barmherzigkeit. Und dadurch ist für ihn der Weg viel einfacher. Ich hatte gestern, es war sehr interessant, ich musste da an das Ayurveda-Seminar da denken. Ich gab gestern einen Vortrag und da waren Leute von einer esoterischen Messe da, in Wiesbaden ist eine. Und der Mann schaute mich so an und er sagte mir dann, weißt du eigentlich, was für eine Kraft du ausstrahlst? Ich merkte, wo das eben hinkam. Und sagte er, aber eins merke ich bei dir. Du bist unheimlich verspannt im Unterleib. Ich sage, jetzt klar, ich habe gerade eine Mögenruhe gehabt. Das muss ich erstmal wieder einpendeln. Das hatte der sofort rausgekriegt. Hat man aber, weiß das, dass das auch eine physische Situation ist. Nicht? Und dann wollte er mir sagen, also ich würde jetzt alles stehen und fallen lassen und dieses Problem erstmal lösen an deiner Stelle. Und dann gehst du weiter mit dieser spirituellen Kraft. Und da habe ich ihm gesagt, was du praktizierst, ist von dem anderen Yoga-Weg, wo man aus eigener Kraft sich versucht, so langsam hier zurechtzumachen, sich mental richtig einzustellen, den Körper ganz in Ordnung zu kriegen erstmal. Ja. Und so weiter und so fort. Aber es gibt einen anderen Yoga-Weg, von dem du noch nicht so viel vielleicht gehört hast, Bhakti-Yoga-Weg, wo es darauf ankommt, dass man sich primär mit Krishna verbindet und dann durch Krishna hindurch und durch Krishnas Barmherzigkeit hindurch Fortschritte macht, die nicht unbedingt auf der materiellen Ebene messbar sein müssen oder auf der materiellen Ebene eine Verbesserung einstellen. Es ist sehr oft so, dass jemand, der zum Krishna-Bewusstsein kommt, von strahlender Gesundheit wird. Nicht? Und so wie Trivanga aussieht, strahlend, gut ausgerastet und so weiter und so fort. Das ist sehr oft zu sehen. Nein, ausgeruht, sollte ich sagen. Ausgerastet ist nicht das richtige Wort. Nicht? Und so weiter. Gesund und so weiter. Nie zum Zahnarzt, nie eine Medizin trinken. Du nimmst nie eine Medizin. Nicht? Und es ist gut, nicht? Ja. So, das ist sehr oft da. Krishna macht aber manchmal sein Devotee auch testen und auf die Probe stellen. Und manchmal ist es so, dass der Devotee auch leidet, wodurch ganz schnell sein vergangenes Karma aufgezehrt wird. Der Devotee, im Grunde genommen, und das ist jetzt vielleicht eine sehr veraute Anschauung für manche, begrüßt Leid, weil er versteht, jetzt wird das mein vergangenes Karma einfach aufgebrannt. Schön. Nicht? Und Glück begrüßt er auch. Nun wird meine Reaktion, die ich getan habe für materielle Freude, werden die ausgebrannt. Nicht? Und so werde ich frei von den guten und den schlechten Reaktionen und kann dann frei in die frei sein von materiellen Einflüssen. Das ist also eine hochinteressante Sichtweise eines Devotees. Da sind ganz andere Wirklichkeiten. Das versuche ich dem Radio, ich komme von der Radiosthesie, sagt der Radiosthesie, hat das, weil die irgendwie diese Auspendeln, ja, auspendeln und mit Kristallen arbeiten, die man sich auf die Körperteile legt und dann so ein bisschen gute Schulden machen. Ich komme da, ja, kann ich verstehen, und wenn du mir einen Kristall umsonst gibst, dann werde ich vielleicht den auch auflegen. Ne? aber und dann sagt er, also ich merke, der hat ja auch so ein paar jedenfalls sagte ich ihm, das geht auf einer anderen Ebene zu, und Schenker habe ich geschnappt, ja, kein Problem. Ja, nicht so. So, das ist, glaube ich, ist mir ein wichtiger Punkt, das zu trennen. Astrologie und ihre Kompetenz oder mystischen Yoga, seine Kompetenz, oder das Erwerben von intellektuellem Wissen und Kompetenz dieses Weges. Im Bhakti-Yoga kommt es primär darauf an, Krishna bewusst zu werden. Das heißt, im Bewusstsein verbunden zu sein mit Krishna. Und durch die Barmherzigkeit und durch die Tätigkeiten, die man ausführt in der für Krishna, eben da diese mit Krishna, oder besser so in der Verbindung mit Krishna, seine eigenen Fähigkeiten und Grenzen auch so zu transzendieren. Und das Beispiel nochmal ist, auch viele, viele Beispiele werden da gegeben. Ich will jetzt die alten Beispiele nicht wiederholen, ich möchte aber den Punkt nochmal wiederholen, ich will jetzt ein neues Beispiel dafür nehmen. Prabhupada sprach einmal von einem Fisch, der bequem einen Fluss hochschwimmt, dann glücklich aus dem Wasser springt, kurz mit die Schwanzflossen zusammenhaut und zusammensteppt und wieder zurück fließt. Er kann sehr leicht in den Strom heraufschwimmen. Wenn ein machtvoller Elefant, der dieses Haus zum Nachbarn hinziehen könnte, wenn er wollte, vom Strom davon getrieben wird. Woran liegt er? An der Gehöhle. Es gibt noch eine andere Erklärung. Es liegt daran, dass der Fisch, es ist sicherlich eine Erklärung, die auf einem gewissen, Verständnis durchaus als gute Erklärung gelten kann. Ich möchte ein philosophisches Sicht dazu geben. Es liegt daran, dass der Fisch die Kunst versteht, Zuflucht zu suchen im Fluss. Wenn der Elefant nicht, der wehrt sich dagegen, der kämpft dagegen an, aufgrund seiner Größe. So, im Bhakti-Yoga finden wir Zuflucht, also und Unterstützung, während wir im Ankämpfen oder Erkämpfen von etwas, was der Weg des materiellen Lebens ist, der verfeinert werden kann durch mystischen Yoga und intellektuelle Spekulation. Das ist das Erkämpfen, das Erbauen. So. Deswegen ist die Hingabe zu Krishna gleichzeitig die größte Kraftgewinnung. Sehen wir, im materiellen Leben ist es tatsächlich so, wenn wir uns jemand hingeben, dann unterordnen wir uns und liefern uns ihm aus. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Ich will zum Beispiel Wölfe miteinander kämpfen und zu einem Zeitpunkt merkt der Wolf, der andere ist mir übel, er wird nicht zerfleischen, wenn ich mich jetzt schnell genug bremse ziehe und ihm meine Halsschlagader zeige. Das ist bei Wolfskämpfen so, zeichne ihm die Halsschlagader. Man liefert sich ihm völlig aus und dann gebietet es der Anstand, nicht zu warten. Nicht mehr für den anderen Wolf. Und dann sagt er, okay. Leider nicht in der Knursprache wird das vermittelt. So, das ist im Mathe-Leben manchmal unsere Idee, den Pfad der Hingabe gehen. Oh, da werde ich ein Diener werden. Und dann denkt man an Afrika
eigentlich.
Das ist meistens so ein Einwand, den man so intuitiv tief innen hat, gegen den Vater sagt. Doch dieser Einwand beruht auf Unwissenheit. Sich Krishna hinzugeben oder ein Diener von Krishna zu werden, ist nicht das sich ausliefern an die Willkür eines ungnädigen Meisters. Ganz im Gegenteil. Es ist, dass man sich verbindet mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und im Vorgang dieser Verbindung Eigenschaften bekommt, die einem helfen, den spirituellen Pfad zu gehen. Man entwickelt grundlos Wissen, heißt es, und auch die Kraft der Loslösung, sich von materiellen Versklavung loszulösen. Vairagya, Vidya, Nitya Bhakti Yoga, das sind Geschenke Gottes. Und diese Geschenke werden erlangt durch Bhakti Yoga Abhukshaye, durch den Bhakti Yoga, der der höchsten Persönlichkeit Gottes dargebracht wird. Der unmotiviert und sein sollte, dann entwickeln sich Jnana und Vairagya, Wissen und Loslösung von selber. Das ist also der Pfad der Kraft. Bhakti Yoga, der Pfad der Kraft, könnte man sagen, indem man sich mit Krishna verbindet. Indem man Krishna bewusst wird und ein Diener Krishna wird. Aber es ist Krishna. Und so wie der Gottgeweihte stolz wird und denkt, meine Fähigkeiten, meine Errungenschaften, meine Großartigkeit verlässt ihn diese Bhakti-Shakti, diese Kraft der Hingabe des Wort und der Wirkung der gewöhnlichen Menschen. So, diese Hingabe zu Krishna ist natürlich ist nicht so etwas, was so schnell geht. Natürlich, also fürs Ferienlager möchte ich ein Vers zitieren von von Ramachandra, der sagt, also wenn jemand sagt, ein Name Krishna, wenn jemand sagt, mein lieber Herr, von diesem Tag an bin ich dein, solch eine Seele akzeptiere ich sofort. Aber es gehört natürlich, das ist mir einfach so, eine Lippenbewegung, das zu sagen kann. Das ist, da muss schon mehr dahinter sein, natürlich. Gut. Damit bin ich zu diesem Thema gekommen. Also Astrologie und Krishna-Bewusstsein wollte ich einmal in dieser Weise präsentieren. Wir selber benutzen auch Astrologie, zum Beispiel wenn eine Heirat stattfindet im Krishna-Bewusstsein, ist eines der Gesichtspunkte, um zu sehen, passen die denn zueinander überhaupt? Dass man einen Krishna-bewussten Astrologen befragt, nicht einen Materialisten, weil der schaut nur, wie können die da irgendwie Sinnbefriedigung geben, nicht und so weiter. Sondern der Krishna-bewusste Astrologe beurteilt das Ganze, ob sie zusammenpassen und den Weg zu Krishna finden. Warum muss ich dann arrangieren in einer Ehe und ein Zusammenleben und sich auch gegenseitig helfen? Wenn der eine schwach ist, muss der andere dann auch da sein und nicht auf die Schwäche der anderen eingehen, sodass sie sich nicht nur im Kreis herumgehen und nicht weiterkommen und so weiter. Wir benutzen das dazu, weil eine Ehe, da muss man schon Rücksicht nehmen auf, sagen wir, die Bedingtheit des anderen. Manchmal kann sie so störend sein, die Bedingtheit, dass man sich da kappelt. Nicht? Und man kann zum Beispiel Krishna bewusste Astrologie, Körper, das mal macht, herausfinden, wann ist es gut, ein Unternehmen zu Unternehmen eine Bemühung, im Sinne von Bemühung. Nicht? Unternehmen starten, das können wir nicht und wollen wir nicht. Also ein Fabrikunternehmen meine ich damit. Wann ist es gut, eine Bemühung zu starten? Da wird manchmal darauf geachtet, aber man sieht immer wieder, dass selbst bei diesen Überlegungen, ich habe jetzt zwei Beispiele genannt, wo die Astrologie wird, dass immer wieder das Ganze nochmal wirklich hinterfragt wird, das astrologische Ergebnis, mit dem eigentlichen Maßstab eines spirituellen Menschen, nämlich dem Wissen, was er erlangt aus den Vaishnava-Schriften, die ich mit ganz intensiv mit dem Spiritual Path betrachte, wie der Bhagavad Gita und dem Srimad Bhagavatam, das wird immer noch daran gemessen. Nicht, ob das, und man versucht herauszufinden, mit den Möglichkeiten, die man hat, was ist Krishnas Plan, indem man einen Spiritual Meister befragt und andere fortgeschrittene Vaishnava und der eben auch die Schriften zu raten. Gut, ich wollte da nur so, ich hoffe, dem Thema Genüge getan zu haben, in dieser Weise. Und möchte hier eigentlich jetzt enden. Gibt es noch Fragen zu so? Ja,
bitte.
Feinstofflich, diese Dinge, die sind auf einer anderen Ebene, ja.
Das heißt also, selbst wenn Menschen dahin kommen, das kann durchaus sein, dass wir dort landen, aber weil es feinstofflicher ist, sind diese Trennung der Systeme, der physischen Systeme, wo das halt feinstofflicher ist, nicht wahrnehmbar für uns.
Ja. Ja, man kann das so sagen, wenn man viel Vertrauen in die Astro- und Kabinettik des Weltraumforschung hat. Ja. Astronautik heißt das? Ja, das kann man. Es gibt andere, die dieses Grundvertrauen nicht aufbringen, nachdem sie, was dazu nötig ist, nachdem sie solche Bücher gelesen haben, wie wir waren niemals auf dem Mond, die von der NASA, von einem geblutzten NASA-Angehörigen, also einem der ausgeschieden ist, also mit Fotodokumentation und Geheimakten und so weiter dokumentiert werden. Das gibt einige, die da aber das Vertrauen nicht mehr zustande kriegen. Aber grundsätzlich kann man das so sehen, zum Beispiel bei einer Sache, es gibt in den Vedas den Hinweis, dass der Mond weiter von der Erde entfernt ist als die Sonne. Ja. So, wenn wir aus der Zentimetermaß, also aus der Messweise zum Mond hinlegen, stellen wir fest, dass er eigentlich näher ist mit uns durch die Art und Weise, wie unser Messvorgang ist. Wieso lagen denn die Vedas so lang? Wenn man dem dann auf die Spur geht, versteht man, dass mit Bhumandala, was als Erde ausgedrückt wird, eine Ebene gemeint ist, die im All existiert und auf der sich die Erde befindet. Also es werden andere Dimensionen plötzlich angegangen und zwischen diesen Dimensionen die Maße genommen, sodass man zu neuen Messeinheiten kommt. So, das ist eines der Hinweise darauf, wie praktisch die Vedas sich eigentlich mit einer anderen Schauung der Wirklichkeit befassen. Obwohl es auch Teile der Vedas gibt, die sich mit der physischen Schau der Wirklichkeit befassen. Nämlich das Surya Siddhanta. Ne? Da werden die für unsere Messwerte sichtbaren Dinge so festgestellt. Ne? Interessant, aber die haben auch noch eine andere. Die Vedas sehen Dinge aus der Sicht der Devata. Also höher entwickelt werden, mit anderen sinnlichen Wahrnehmungen. Da haben wir in Fragen gestern mit denen gesprochen. Ja, ich würde dir, und da, ich möchte es vermeiden, in dieses Thema, was eine lange Zeit unsere Aufmerksamkeit anspringen müsste, um genügend zu behandelt zu werden, waren wir auf dem Mond, oder ist es so, wie das Leute, die aus der NASA ausgeschieden sind, mit denen ein paar auch gekillt worden sind, ist ja klar. Sind ja eine andere
Vollkonflikt, das ist das eine andere, das ist ein, das, wenn du dich damit befassen möchtest, möchtest du an Tribhanga verweisen, du hast, glaube ich, den Artikel, wir waren niemals auf dem Mond, oder du hast Zugänge zu diesem, Tribhanga hat da mal ein Seminar drüber gehalten, über das Thema, und es qualifiziert von allen Seiten beleuchtet, also es gibt da erstaunliche Dinge.
Ja,
es ist eine andere, das sind feinstoffliche Wesen. Was wir annehmen, so, was hier so die Meinung ist vom Mond, ist ein staubbedeckter Planet, also feinst so Staub. Aber es ist da auf einer anderen Ebene in der feinstofflichen Ebene. Ich möchte für Menschen, die das erste Mal da sind, vielleicht Hadi, hier kurz sagen, wie, so wie das unterscheiden. Es gibt drei Ebenen im Leben, oder drei Ebenen der Wirklichkeit. So die physische Wirklichkeit, die sich aus Atomen zusammensetzt, und dann auch die mentale Wirklichkeit. Nicht? Wenn du zum Beispiel in der Nacht durch einen Palast hindurcheilst, im Traum, dann existiert dieser Traum nicht in deinem 2x2 Quadratmeter großen Schlafraum, dieser Palast. Da sind andere Welten, durch die du hindurch gehst. Und das ist auch Wirklichkeit. Und da, also man im Traum, manchmal wacht man auf und hat Tränen in den Augen und dann merkt man, also wieso denn? Und dann erinnert man sich an den Traum, dass da irgendein Unglück im Traum geschehen ist. Also da ist eine Wirklichkeit da, die doch auf einer völlig anderen Ebene ist. Ich habe zum Beispiel heute Morgen mit der Zunge bin ich in einen Zahn, zu einem Zahn gegangen, weil ich im Traum war, dachte ich, ich hätte, da wäre eine Plombe rausgefallen, nicht? Und habe da runtergefüllt. Und im Traum war ich, gehe so schrecklich ungern zum Zahnarzt. Da habe ich im Traum einfach ein bisschen darunter gelitten, vom Zahnarzt, kostet wieder Geld, habe ich so und so nicht. Und dann diese, mich den auszuliefern, was ist, wenn er das letzte Mal ein bisschen beschwipst ist und daneben bohrt, nicht? Und so weiter und so fort, nicht? So im Traum war ich ein bisschen beunruhigt und ging also und sagte mir, und stellte fest, na, die ist mal immer da, die gute Plastikplombe, nicht? So, in dieser Art und Weise, das ist einfach eine andere Ebene, nicht? So. Die haben aber Wirklichkeit. Es ist so, dass die feinstoffliche Ebene viel wichtiger ist als die grobstoffliche. Das, was ein Mensch denkt, was er fühlt, entscheidet wirklich sein Leben. Was er nämlich tun wird, was er auf der physischen Ebene tun wird. Ein Mensch kann total physisch total verarmt sein, wie Hare Krishna, die Devotee. Und total glücklich sein, weil es da, die haben da, wir sind da zugange und echt sind auf das Wohlstand eben gegangen, sollte es jedenfalls sein. Wenn ein anderer völlig reich sein kann, aber er ist ein bisschen verklemmt, nicht? Oder hat er ein anderes Problem, was ihn zu schaffen macht. So, diese mentale Ebene ist sehr bereich, und da gibt es also Welten, die wir noch gar nicht angefangen haben auszuforschen. Es gab unlängst einen Forscher des Max Planck-Institutes für Gehirnforschung, die sagen, wir sind total am Anfang. Wir können die Psyche des Menschen nicht ausloten. Wir haben noch nicht Gesetze, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten da festgestellt. Wir wissen nicht genau, was Bewusstsein ist und was das für eine Relation zur Intelligenz und dem Verstand und dem Gehirn hat. Das ist also unklar, alles noch ein bisschen unklar. Wir können ja mal Padmanabha Prabhu dahin schicken. Padmanabha war auch Wissenschaftler, der kann das erklären, am Institut. Aber natürlich, was denn noch gemacht werden muss, ist ein Arbeitsmodell. An dem sitzt wir im Augenblick. Wie kann man da das systematisieren, das Wissen, und aufstellen, sodass man damit also auch so bei Psychotherapie beispielsweise, wo man sehr gut arbeiten. Es gibt da einige Dinge,
Aber wir wollen versuchen, das in die moderne Sprache zu übersetzen. Es gibt ja auch einige Dinge, die kann man auch von Zeitmann arbeiten. Gut. Sind hier noch andere Fragen? Gut, dann denke ich, dass wir hier enden sollten. Ist vorgesehen, dass ihr am Sonntag teilnehmt?
Ja.
Schön. Wie gefällt euch das Seminar? Ja? Ja? Die, die das erste Mal da sind, ist natürlich erstmal da so singend, weil es gut ist. Das ist ja schön. Ich finde es auch schön, dass es nicht so voll ist, dass man sich bewegen kann, dass man auch leben kann. Nicht? Und natürlich schön, dass die Sonne scheint. Also, das war beim letzten Mal ein bisschen regnerisch, aber nichtsdestotrotz auch, dass die natürlich das ist. Gut.